Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Was ist ein Christ? Was macht Christsein aus? Eine Überzeugung? Ich bin überzeugt, dass Jesus lebt. Ein Bekenntnis, gesprochen, gemeinsam im Chor, im Gottesdienst. Oder eine bestimmte Weltanschauung zu übernehmen. Ja, wir glauben, dass eines Tages Jesus wiederkommt und alle vor Gericht sich vor ihm verantworten müssen. Oder Entschiedenheit, ja? EC heißt entschieden für Christus. Unsere Entschiedenheit, dass wir so entschieden dafür sind, das rettet uns und unterscheidet uns von allen anderen. Oder Bibelkenntnis, dass wir halt in dieses Buch auch mal reinschauen und es nicht im Regal stehen haben. Was ist es, was uns unterscheidet? In der Apostelgeschichte stieß ich auf zwei interessante Abschnitte. Da sind Leute, die haben all das. Da ist auf der einen Seite ein Apollos. Von ihm heißt es, dass er umfassendes Bibelwissen hatte und darüber hinaus noch eine gute Bildung. Er war sehr gut unterwiesen in den Lehren von Jesus, kannte die Bergpredigt auswendig und viele seiner Worte. Er war wortgewandt, er konnte sich ausdrücken. Er wusste, seine Überzeugung zu artikulieren und hat nicht rumgestottert und hat gesagt, wenn du wissen willst, was ich glaube, musst du meinen Pastor fragen. Und er war glühend begeistert. Und trotzdem, als er dort von Ephesus nach Korinth kam, haben ihm Aquila und Priscilla mal beiseite genommen und haben ihm erklärt, was ihm alles noch fehlte. Dass es nicht reicht, ja, mit der Taufe des Johannes getauft zu sein. Das heißt, ich erkenne, dass ich ein Sünder bin, dass ich Vergebung brauche und jetzt lasse ich mich dann irgendwo reinigen und habe Vergebung und dann versuche ich jetzt wenigstens ein bisschen besser zu leben. Ob da eine Beziehung besteht zu den anderen 12, von denen es dann in Kapitel 19 heißt, kann man nur vermuten. Da heißt es, dass der Apollos war dann schon in Korinth und dann traf Paulus dort in Ephesus diese 12 Männer. Und da heißt es, dass Paulus die zunächst für Nachfolger von Jesus hielt. Denn die haben auch viel über Jesus gewusst. Die kannten sich in der Bibel aus, die waren überzeugt, dass sie ganz, ganz bei Gott sind. Und nach einer Weile hat er dann gefragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und sie sagen, oh, gibt es den auch schon? Dann, ja, ich weiß, dass es in manchen charismatischen Gemeinden kommt jetzt eine wichtige Stelle, dass Paulus ihnen die Hände auflegt und fangen die alle in anderen Sprachen an zu reden. Aber darum geht es hier nicht, dass sie in anderen Sprachen geredet haben, sondern was mich fasziniert, dass Paulus sagt, hallo Leute, da gab es noch mehr als einfach nur Lehrsätze. Bibelkenntnis und zu wissen, was richtig ist und den anderen zu sagen, was sie alles falsch machen. Da gibt es noch mehr. Offensichtlich hat Jesus großen Wert drauf gelegt, dass seine Jünger nicht voreilig losrennen. Ich habe hier zwei Bibelstellen mal beispielsweise mitgebracht. Lukas 24, wo Jesus sagt, bleibt so lange in der Stadt, bis ihr mit der Kraft des Heiligen Geistes aus der Höhe ausgerüstet seid. Das haben die anderen dann, diese 12 in Ephesus, wahrscheinlich einfach überhört. Oder Apostelgeschichte 1, wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann geht los. Offensichtlich war es Jesus also sehr wichtig. Aber warum? Er nennt hier einiges und ich lese dazu mal zum Mitlesen Johannes 14. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich werde den Vater um etwas bitten. Er wird euch an meiner Stelle einen anderen Beistand geben, einer, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit. Diese Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sieht ihn nicht und sie erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er ist mit euch verbunden und wird immer mit euch verbunden bleiben. Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein. Ich komme wieder zu euch. Es dauert nur noch kurze Zeit, dann wird diese Welt mich nicht mehr sehen. Aber ihr werdet mich sehen, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. An dem Tag werdet ihr erkennen, ich bin mit dem Vater verbunden, ihr seid es mit mir und ich bin es mit euch. Wer meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt und auch ich liebe ihn und werde mich ihm zeigen. Judas, und zwar nicht der Iskariot, er sagte zu ihm, Herr, warum willst du dich nur uns zeigen und nicht der Welt? Jesus antwortete ihm, wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Wer mich nicht liebt, wird sich nicht nach meinem Wort richten. Dabei kommt das Wort, das ihr hört, nicht von mir. Es kommt vom Vater, der mich beauftragt hat. Ich habe euch das gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Vater wird euch in meinem Namen den Beistand senden, den Heiligen Geist. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst euch gesagt habe. Zum Abschied schenke ich euch Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Ich gebe euch nicht den Frieden, wie ihn diese Welt gibt. Lasst euch im Herzen keine Angst machen, lasst euch nicht entmutigen. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe fort, aber ich komme zu euch zurück. Wenn ihr mich wirklich liebt, dann müsst ihr euch doch darüber freuen, dass ich zum Vater gehe. Der Vater ist größer als ich. Ich habe euch das alles schon gesagt, bevor es geschieht. So werdet ihr zum Glauben kommen, wenn es dann geschieht. Die Frage von Judas ist berechtigt. Warum gibst du deinen Geist nicht allen? Es wäre in dieser Welt wahrscheinlich ein bisschen anders, wenn alle Menschen den Heiligen Geist hätten. Und er fragt, warum eigentlich nur uns? Warum nur denen, die dir nachfolgen? Und Jesus macht hier zweimal deutlich, das ist keine Frage, die man mit der Gießkanne lösen kann, sondern wer mich liebt. Das heißt, an der Beziehung zu Jesus entscheidet sich, wer vom Heiligen Geist erfüllt wird. Es ist nicht so, dass einfach jetzt so wie man so eine Glückshormone versprüht oder so und alle werden erfasst, sondern das ist der Heilige Geist zu kennen, den Heiligen Geist zu erkennen, ist eine Frage der Beziehung zu Jesus. Jesus sagt, nur wer mich kennt, kennt den Heiligen Geist. Nur wer mich liebt, wer meine Worte ernst nimmt, nur dem gilt diese Verheißung. Wenn ihr mich liebt, sagt er, und er sagt, ihr kennt ihn, ihr kennt den Heiligen Geist, und wenn der Heilige Geist an Pfingsten kommt, dann werdet ihr ihn erkennen, denn ihr werdet vieles wiedererkennen, was ihr die letzten 3 Jahre in meiner Gegenwart erlebt habt. Ihr werdet vieles hören, was ich euch gesagt habe. Ihr werdet vieles verstehen, wo ihr sagt, ach ja, genau, das ist es. Wir brauchen also nicht, was man daraus ableiten könnte und manche tun aus Apostelgeschichte 19, wir brauchen keine neue Geistestaufe. Der Heilige Geist ist an Pfingsten ausgegossen über alle, die zu Jesus gehören. Aber in Ephesus, diese 12 Männer, die hatten davon noch nichts gehört. Für denen war das unbekannt. Nun können wir heute als Christen wohl kaum davon ausgehen, dass wir von Pfingsten noch nichts gehört hätten. Wir haben das irgendwann alle ja, und wissen auch grundsätzlich, was da passiert ist. Aber ich frage mich, kann es sein, dass wir als Christen so leben, als hätte Pfingsten nicht stattgefunden? Dass wir meinen, das, was diese Leute, Apollos oder diese 12 in Ephesus, was die gelebt haben, richtige Lehre über Jesus, Bibelkenntnis, von sich und der eigenen Sicht der Welt überzeugt, und das tragen wir jetzt in die Welt hinaus, dass manche das für Christsein halten. Und wenn sie dann wie Apollos noch entsprechend redegewandt sind und Leute überzeugen können, überzeugend auftreten, dann sagen alle, Och komm, wir haben sowieso jemand gesucht für den Vorstand in der Gemeinde. Nehmen wir sie auf. Ist uns das bewusst, dass das, was uns mit Gott verbindet, der Geist Gottes ist, der in uns lebt und dass er uns regiert, dass es nicht darum geht, als Christ eine Meinung, einen Standpunkt einzunehmen. Das Wort Standpunkt finde ich sowieso immer lustig. Wenn man in der Geometrie aufgepasst hat, ne, dann weiß man, wie groß ein Punkt ist. Punkt hat keine Ausdehnung, sagt der Geometrielehrer, ne? Und wenn einer sagt, ich habe einen Standpunkt, dann sagen böse Zungen, das ist ein geistiger Horizont mit dem Radius Null. Ist ein Standpunkt. Ein Standort, ja, den brauchen wir. Ein Standort, dass wir wissen, worauf wir stehen, was das Fundament ist, auf dem wir uns bewegen. Aber das heißt nicht, dass unser Horizont den Radius Null haben muss. Und wenn Leute so überzeugt von ihrem Standpunkt reden, da frage ich schon manchmal ein bisschen nach, wie groß der Horizont denn ist. Den Heiligen Geist kennt, wer Jesus kennt. Und das Entscheidende ist, sagt Jesus, dass ihr nicht einfach loslauft. Ihr habt jetzt gesehen, dass ich auferstanden bin. Ihr wisst, dass ich lebe. Ihr wisst, dass ich wiederkomme. Ihr wisst, dass ihr einen Auftrag habt in dieser Welt. Aber bitte, 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 lauft nicht einfach los und meint, Ärmel hochkrempeln. Ja, zum Impfen darf man die Ärmel hochkrempeln. Aber zum Christsein ist das nicht die Haltung, sondern das Empfangen der Gegenwart Gottes. Und damit wir das ein bisschen mehr begreifen, legt Jesus das noch ein bisschen dar, was das heißt, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Jesus schenkt echten Frieden. Er sagt das hier, ich gebe euch meinen Frieden. Er sagt ausdrücklich nicht den Frieden, den diese Welt gibt. Der faule Frieden, den Jesus nicht meint, ist der, dass man sich halt irgendwann damit abfindet. Und sagt, naja, manche Dinge kann man nicht ändern, die muss man so hinnehmen. Schwierig wird das, wenn das im Christsein passiert. Jemand sagte mal, wir brauchen eine idealistische Bibelauslegung. Das heißt, wir wissen, dass Jesus zwar eigentlich dagegen ist, einander zu verletzen, aber ganz schaffen wir es nicht, aber wir bemühen uns wenigstens. Ne? Und wie schon Goethe gesagt hat, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Und dann macht Gott irgendwann, sagt, naja gut, drück mal 2,5 Augen zu, dann wird es schon passen. Meinen Frieden schenke ich euch, sagt Jesus, das ist kein fauler Friede, der sich mit der Sünde seinen Burgfrieden macht und damit abfindet, dass dann halt Spannungen und Unversöhnlichkeit untereinander sind. Und so ein fauler Friede, der sagt, ja, ich weiß nicht, ich möchte dem anderen zwar nicht im Dunkeln begegnen, aber wir sind halt in einer Gemeinde, also kratze ich ihm nicht die Augen aus. Fauler Friede ist ein Friede, der eben nicht von der Versöhnung lebt, sondern so ein bisschen zudeckt. Warten wir, bis Gras drüber gewachsen ist. Ein Kompromiss, ein fauler Kompromiss mit der Sünde, den meint Jesus nicht, sondern ein Frieden, der von ihm kommt, von der Versöhnung. Der Frieden, der daraus kommt, dass Schuld und Versagen beim Namen genannt werden, aber dann auch zu Jesus gebracht und vergeben werden. Und aus seiner Gnade zu leben. Das ist der Frieden, den er gibt. Jesus hat kein Blatt vom Mund genommen, wenn seine Jünger wieder mal irgendeinen Mist gemacht haben. Aber er hat auch klar gesagt, Friede sei mit euch. Es ist gut, ich habe euch vergeben. Das nächste, was Jesus beschreibt, der Geist der Wahrheit. Der Geist der Wahrheit, der lehrt und der erinnert. Er lehrt, damit wir Gottes Wort richtig verstehen. Der Geist Gottes, sagt Jesus, der wird nicht irgendwann was Neues verkünden. Er wird im Grunde genau das, was ich euch gesagt habe. Aber das Unterschied wird der sein, dass ihr es dann versteht. Wie oft lesen wir in den Evangelien, dass die Jünger das zwar gehört haben, aber sie verstanden damals noch nicht. Und auf einmal in der Apostelgeschichte, auf einmal, ach, das stimmt, hat uns doch Jesus immer gesagt. Es heißt aber auch, dass Jesus uns lehrt, dass wir persönlich hören auf seine Reden. Mich bekümmert es immer, wenn ich dann so mitkriege, dass jemand sagt, ja, ich habe jetzt so die Andacht zu machen, ich gucke mal im Internet, ob ich was Schönes finde. Wo ich sage, hast du nicht den Geist Gottes bekommen, dass du sagst, Herr, zeig mir ein Wort, zeig mir doch, was mir wichtig ist, was für meine Gemeinde, was für die Menschen, zu denen du mich gesandt hast, jetzt wichtig ist? Muss ich jetzt irgendwo gucken, ob ich ein altes Andachtsbuch finde, was mir gerade gefällt? Jesus sagt, der Geist wird lehren und er wird erinnern. Erinnern, damit wir es behalten. Mir steht so das Bild eines Trainers vor Augen. Der Trainer, der erfindet die Sportart ja auch nicht neu, aber er erinnert dran und sagt, du, als zum Fußballspielen gehört, dass das Runde ins Eckige muss und dass das da reingeschossen wird. Der Trainer erinnert daran, ja, und sagt, darauf kommt es an. Der Geist Gottes erinnert. Aber dieses Wort erinnern, das ist zumindest in der deutschen Sprache, glaube ich, ja nochmal eine besondere Inhalt, den es uns verdeutlicht. Wir sprechen davon, ich kenne was auswendig. Man sagt, ich kenne es auch inwendig. Es geht nicht nur darum, dass wir möglichst viel auswendig kennen und es bei Bedarf aufsagen können. Ich kenne so Leute, die haben für alle Gelegenheit, für immer was haben die eine Redensart, immer einen Spruch drauf. Aber manchmal frage ich mich, kennst du dieses Wort, diese Wahrheit auch inwendig? Hat die dich schon mal irgendwo persönlich erreicht? Es geht nicht darum, dass wir als Christen zu jeder passenden, unpassenden Gelegenheit einen frommen Spruch auf der Lippe haben, sondern dass wir das inwendig kennen. Dass ich zutiefst inwendig kenne, ich lebe von der Gnade. Und nicht, dass ich es besser weiß als alle anderen. Inwendig, das heißt, dass wir das Wort Gottes verinnerlichen. Als Gott so im Alten Testament das so verschiedentlich ankündigt, durch den Propheten Hesekiel, diese Ausgießung des Heiligen Geistes, da sagt er, ich will mein Wort in euer Herz reinsenken. Mein Wort in deinem Herzen. Dass du weißt, was ich will, dass du vernimmst, was ich sage, dass du nicht dauernd nachlesen musst. Und es ist ja interessant, wenn wir manchmal im Alten Testament begegnen, wir Menschen, ob das ein Abraham oder andere sind, die verhalten sich so, als würden sie das Gesetz schon kennen, das erst danach gekommen ist. Oder andere, die verhalten sich so, wie Jesus es dann später verkündet hat, obwohl sie das noch gar nicht wussten, was Jesus gesagt hat. Der Geist der Wahrheit, der lehrt und erinnert. Der Geist Gottes, er steht uns bei. Jesus gebraucht hier ein Wort, das also fast schon zum festen Begriff geworden ist, der Beistand, der Tröster, übersetzt Luther. Einen, der immer bei euch ist, einen Fürsprecher. Das ist ein Fachbegriff, der damals auch vor Gericht vorkam, der Anwalt. Ein guter Anwalt, der ist ja nicht nur der, der bei der Gerichtsverhandlung daneben sitzt und ein Honorar dafür kriegt, sondern ein Anwalt ist ja einer, der auch vorher schon berät, damit man vielleicht gar nicht erst vor Gericht kommt. Ein Anwalt, einer, der auf meiner Seite steht. Seine Aufgabe ist es, auf meiner Seite zu stehen. Paulus beschreibt es dann später, dass er sagt, durch den Heiligen Geist wird unser Gebet vor Gott angenehm. Wir verstehen das Reden Gottes, aber umgekehrt auch, dass wir lernen, so zu beten, wie es vor Gott angenehm ist. Der Beistand, der für uns spricht, der auf unserer Seite steht, Gott in unserer Mitte. Und das nächste, Gott zieht bei uns ein. Gott sucht Wohnung. So könnte man das ganze Kapitel überschreiben. Gott sucht Wohnung. Wohnungssuche ist ja eine manchmal schwierige Geschichte. Jeder, der irgendwo schon mal Wohnung gesucht hat, ob in Homberg oder in Dreisa, weiß das. Und dann wird man gern einziehen. Und jetzt heißt es, dass Gott sagt, ich suche Wohnung bei euch. Jesus spricht davon, wir werden bei ihm einziehen. Luther übersetzt Wohnung machen. Gott zieht bei uns ein. Und zwar sagt er, wir werden für immer bleiben. Das ist ein Vorgeschmack auf das, was Jesus uns verheißt für die Ewigkeit, dass er sagt, wir werden bei Gott dann einziehen. Aber jetzt, hier auf dieser Welt, will er bei uns einziehen. Vielleicht ist es mal so eine Hausaufgabe, mal drüber nachzudenken, was heißt das, wenn Gott in meinem Leben nicht nur zu Gast ist, mal so Sonntagmittag zum Kaffee kommt oder Sonntagmorgen zum Gottesdienst, sondern wenn er in meinem Leben einzieht, wenn er einen Schlüssel kriegt, wenn er einen Schlüssel bekommt für mein ganzes Lebenshaus, vom Keller bis zum Dachboden. Was bedeutet das? Dass er bleibt und mit uns die Rumpelkammer aufräumt und manches, was da irgendwo schon lange geordnet gehört. Er sagt, ich möchte bei euch einziehen. So wie Paulus ja auch sagt, wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Umgekehrt heißt es dann auch, dass wir Tempel sind, dass Gott in uns wohnt. Gott zieht bei uns ein. Dieses Thema beschäftigt uns jetzt im Mai so ein bisschen. Was heißt das? Dass der Geist Gottes bei uns einzieht, dass er uns belebt, dass er in uns wirkt. Er steht da und sagt, ich möchte einziehen bei dir. Ich möchte nicht nur dir einen christlichen Anstrich geben, sondern bei dir Wohnung machen. Er ist dann immer da, Tag und Nacht. Hilft uns, unser Leben auf die Reihe zu bringen. Er ist da, wenn es uns Angst wird und wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und er sagt, ich bin doch da. Lass uns doch miteinander drüber reden. Lass uns doch miteinander die Gegenwart Gottes suchen. Ich bin doch schon da. Deswegen sagt Jesus, lauft nicht los, bevor ihr das nicht habt. Interessant ist ja, dass Jesus sagt, die Welt erkennt ihn nicht. Ich sag's mal so, wer das nie erlebt hat, wie das ist, dass der Geist Gottes in meinem Leben einzieht, der weiß nicht, was er vorher verpasst hat. Wer das nie erlebt hat, kann gar nicht sagen, was ihm fehlt. Und deswegen kann es auch passieren, wie Paulus es hier erlebt hat, dass da Menschen loslaufen und voll davon überzeugt sind, dass sie im Auftrag Jesu unterwegs sind und wissen gar nicht, dass ihnen das Entscheidende fehlt. Hätte der Paulus ihnen nicht gesagt, sagt mal Leute, habt ihr eigentlich den Heiligen Geist empfangen? Die wären nie auf die Idee gekommen, dass sie gar nicht dazugehören. Dass er eigentlich nur ein paar Verhaltensmaßregeln und ein paar gute Überzeugungen übernommen haben. Deswegen, es ist so wichtig, dass wir das erfahren. Jesus möchte in uns gegenwärtig sein. Und er macht uns dieses Angebot und sagt, wer mich liebt, wem es um mich geht, sagt Jesus, der wird das erfahren. Der braucht nicht irgendein spektakuläres Ereignis dafür, aber es wird spektakulär sein in seinem Leben, was dann passiert. Amen.